Vielleicht kennst du das. Du hast alles richtig gemacht, du hast gehofft, geglaubt, vertraut und trotzdem hat es nicht geklappt. Vielleicht mit einem Traum, mit einer Beziehung, mit einer Bitte an Gott. Was macht das mit deinem Glauben? Die Menschen in Judäa im ersten Jahrhundert sehnten sich nach einem selbstbestimmten Leben. Nicht für sich individuell, sondern für sich als Volk. Sie sehnten sich nach Befreiung von der römischen Besatzung. Und in dieser aufgeladenen Atmosphäre gab es ganz unterschiedliche Strömungen im Judentum. Es gab unterschiedliche Vorstellungen, wie es denn kommen würde, das Reich Gottes. Aber fast alle diese Strömungen verband die Hoffnung, dass eines Tages Gott eingreifen würde und dass der Tag des Herrn kommen würde und der würde alles verändern. Dieser Tag würde das Leid beenden, er würde die Unterdrückung durch die Römer beenden, er würde die Sünde beenden, er würde den Tod beenden und Gottes Reich würde anbrechen, eine neue Zeit von Gottes Heil würde beginnen. Und Pharisäer, Essener, Zeloten, Sadduzäer, sie alle hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, was man dafür tun sollte als Gläubige, um Gottes Reich herbeizuführen. Aber eins hat viele von ihnen verbunden. Eigentlich alle außer die Sadduzäer, die waren nochmal so ganz ihr eigenes Ding. Die glaubten, Gottes Reich ist dann da, wenn meine Taschen voll sind, wenn ich gute Beziehungen zu den Römern habe, wenn es mir gut geht in dieser Welt, dann ist Gottes Reich vollendet. Die sind nochmal so ein bisschen außen vor. Aber die Pharisäer, Essener, Zeloten, die glaubten alle in irgendeiner Form an den Messias, an den Retter, den Gott schicken würde, um diesen Tag des Herrn herbeizuführen, um Gottes Heilszeit einzuläuten. Und Markus erzählt uns in seinem Evangelium vor dem Text, den wir heute in der Lesung gehört haben, wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und während sie so auf dem Weg nach Jerusalem ist, kann ich mir vorstellen, wo Jesu Gedanken sind. Denn Jesus hat in seinem ganzen Wirken auf diese Zeit hingewirkt. Er hat bewusst Dinge provoziert. Er hat bewusst Dinge nicht weggelassen. Er hat zu seiner Botschaft gestanden und er wusste, das würde dazu führen, dass sie ihn umbringen. Darauf stellt sich Jesus auf diesem Weg ein. Schritt für Schritt kommt er dem Kreuz näher. Und dann hört er, wie seine Jünger anfangen, miteinander zu streiten. Und sie streiten darüber, wer, wenn Gottes Heilszeit anbricht, wer darf denn dann neben dem Messias Jesus sitzen, links und rechts? Wer darf auf diesen Ehrenplätzen sitzen? Und Jesus nutzt diesen Moment, um mal wieder deutlich zu machen, was das eigentlich bedeutet, wenn Gott König ist. Es bedeutet nicht, dass ihr euch dann die schönsten Plätze aussuchen könnt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 10, die Verse 42 bis 45. Die Herrscher der Völker unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das macht Jesus hier deutlich auf dem Weg nach Jerusalem. Damit endet dann Kapitel 10 und dann fängt Kapitel 11 an, das ist dann Palmsonntag. Und auf den ersten Blick hält sich Jesus nicht an seine eigene Botschaft an Palmsonntag. Auf den ersten Blick reitet Jesus als Herrscher durchs Tor in die Stadt hinein, als Eroberer lässt er sich feiern. Aber wenn man dann genau hinschaut, hält er sich sehr wohl an diese Botschaft. Wir werden es gleich sehen. Jesus reitet ein, die Menschen feiern seine Ankunft. Gerade in Galiläa hat Jesus viele Anhänger gewonnen, seine vollmächtige Verkündigung, seine unkonventionelle Einladung an Ausgestoßene, seine kraftvolle Zuwendung, gerade auch den Kranken gegenüber, das hat viele Menschen bewegt. Viele Menschen haben sich gerne seine Botschaften angehört, viele Menschen haben sich um ihn geschart. Und jetzt ist die Zeit des Passafestes gekommen. Jerusalem ist voller Pilger. Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt kommen zu diesem Fest. Also nicht nur aus Judäa, nicht nur aus Galiläa, sondern auch von anderen Enden des Römischen Reiches sind sie angereist. Aber gerade auch aus Galiläa sind viele Menschen nach Jerusalem gepilgert. Und diese Menschen, vor allem die Menschen aus Galiläa, die kennen Jesus. Und als sie mitbekommen, dass Jesus von Nazareth auch da ist, da beginnen sie ihn als Messias zu feiern. Sie legen ihre Kleider ab, das ist der persönlichste Besitz, den man hat, und sie breiten ihn als Teppich auf der Straße aus. Ein Akt der Hingabe. Sie pflücken Zweige von den Palmen und sie verzieren den Weg. Die Palmzweige sind ein Symbol der Befreiung und des Sieges. Es ist hier ein Akt der Hoffnung. Hier kommt der Befreier. Und sie rufen Hosianna und sie singen einen Psalm. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das ist ein ganz typisches Pilgerlied gewesen. Das wurde ganz typischerweise gesungen auf der Reise zum Passafest, während man gepilgert ist. Aber an dieser Stelle ist es nicht bloß ein frommes Lied, sondern Hosianna bedeutet, Herr, hilf uns. Und dann sagen sie weiter, Herr, hilf uns durch deinen König. Gelobt sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Und ich zitiere jetzt weiter, wie sie sprechen. Heil der Herrschaft Davids, die jetzt anbricht. Die Menschen singen und feiern. Sie haben Erwartungen an Jesus. Und sie sind bereit, etwas zu investieren. Sie legen ihre Kleider ab. Sie drücken ihre Hoffnungen aus. Sie sprechen ihr Vertrauen aus. Weil sie glauben, wenn wir Jesus als Messias feiern, wenn wir ihn zum König machen, das wird sich auszahlen. Sie wollen einen König, der endlich liefert. Einer, der sie befreit. Der alles neu macht. Und an diesem Tag merken sie vielleicht gar nicht, sie feiern Jesus gar nicht für den, wer er ist, sondern sie feiern ihn für das, was sie von ihm erwarten. Sie haben vielleicht gar nicht reflektiert, wofür Jesus eigentlich wirklich steht, sondern sie merken, hier kommt einer, der versteht uns, einer, der viele Menschen mitreißen kann, und sie machen ihn zu ihrem König. Was erwartest du von Jesus? Vielleicht kennst du, dass du betest, du hoffst, du gibst dich hin, in der Erwartung, dass Gott deine Probleme löst, dass er deine Sehnsucht stillt, dass er deinen Erfolg unterstützt. Und versteh mich nicht falsch, Erwartungen an Gott sind völlig legitim. Unterdrückte dürfen von Gott erwarten, dass er sie befreit. Arme dürfen von Gott Versorgung erwarten. Verlorene dürfen Sinn erwarten. Wir alle haben Erwartungen. Problematisch wird es dort, wo es nur noch um unsere Erwartungen geht und nicht mehr um Jesus. Wo Jesus nicht mehr der sein darf, der er ist, sondern der, wie wir ihn haben wollen. Wo Jesus nicht mehr seinen Weg mit uns gehen darf, weil wir ihm nicht vertrauen, sondern wir ihn eigentlich auf unserem Weg mitnehmen wollen. Was passiert, wenn Gott anders handelt, als du es von ihm gedacht hast? Was erwarten hier unsere Mitmenschen in Hottingen von Gott? Sie erwarten vielleicht Sinn inmitten von Überfluss. Sie erwarten vielleicht Orientierung im Dauerangebot, Echtheit statt Performance, Liebe ohne Bedingungen. Und das dürfen sie von Gott erwarten. Wir dürfen Erwartungen an Gott haben. Aber wenn wir uns auf Gott einlassen, dann müssen wir ihn Gott sein lassen. Dann müssen wir Jesus Jesus sein lassen. Wir können Jesus nicht so umgestalten in unsere Erwartungen, dass er so sein muss, wie wir ihn haben wollen, denn das macht er nicht. Mein Eindruck ist auch, dass die Menschen hier bei uns im Quartier echt gut darin sind, viele Dinge unter einen Hut zu kriegen. Sie halten vieles zusammen. Aber wenn du alles festhältst, wer hält dann dich? Liebe Gemeinde, wisst ihr, was mich hier an Jesus bewegt? Jesus nimmt die Hingabe der Menschen an, er nimmt die Kleider, die Palmzweige, das alles nimmt er an, obwohl er spürt, das ist nicht echt. Sie feiern eigentlich gar nicht ihn, sie haben ihn gar nicht richtig verstanden, sie feiern nur den Moment. Und trotzdem lässt er sie gewähren, er reitet trotzdem weiter, obwohl er weiß, dass sie ihn bald fallen lassen werden. Weil seine Liebe nicht von unserer Treue abhängt, sondern weil seine Treue unsere Rettung ist. 5 Tage später, dieselbe Stadt, vielleicht sogar dieselben Menschen. Doch der Ton hat sich gedreht. Statt Hosianna rufen sie nun, kreuzige ihn. Was ist passiert? Jesus hat nicht geliefert. Kein Umsturz, keine Revolution, keine Machtdemonstration. Stattdessen hat Jesus provoziert. Er wirft die Händler aus dem Tempel. Er wendet sich nicht gegen die Römer. Er wendet sich gegen die religiöse Elite der Juden. Und er sagt, Machtmissbrauch im Namen Gottes, die Armen ausbeuten im Namen Gottes, das geht gar nicht. Nicht mit meinem Gott. Jesus verweigert sich religiösen Debatten. Er lässt sich nicht auf ein Schwarz-Weiß ein, auf ein Entweder-Oder. Die Leute sagen, sollen wir Steuern zahlen an den Kaiser oder sollen wir Gott geben? Und Jesus sagt, nee, ich lasse mich nicht drauf ein, auf dieses Entweder-Oder. Dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gebührt. Und übrigens, das heißt, Gott gebührt alles. Jesus lässt sich auch nicht von den jüdischen Strömungen in ihr Lager ziehen. Er lässt sich nicht zum Pharisäer machen, er lässt sich nicht zum Sadduzäer machen. Er hält seine eigene Linie. In manchen Dingen widerspricht er den einen und spricht ihnen und bestätigt sie. An einer Stelle, fragen die Sadduzäer ihn, gibt es wirklich eine Auferstehung der Toten? Und sie hoffen, dass er sie bestätigt und dann sagt Jesus, Gott ist doch ein Gott der Lebenden, er ist doch nicht ein Gott der Toten. Und als die Pharisäer das hören, da applaudieren sie Jesus und sie denken, ja, Jesus ist auf unserer Seite, bis Jesus ihnen dann auch spürbar macht, nee, ein Pharisäer bin ich nicht. Jesus lässt sich nicht in eine Box packen. Jesus wird unbequem und sie alle merken, wir können Jesus nicht für unsere Zwecke gebrauchen. Jesus lässt sich nicht für ihre Zwecke missbrauchen. Und was tut das Volk nun 5 Tage später? Sie rufen, kreuzige ihn. Sicher haben die Führer des Volkes sie manipuliert. Aber die Massen hätten sich doch nicht von Jesus abgewendet, wenn er alle ihre Erwartungen erfüllt hätte. Und so frage ich dich, wie gehst du mit Gott um, wenn er deine Erwartungen nicht erfüllt? Kannst du ihm trotzdem vertrauen, dass sein Weg gut ist? Oder brauchst du Kontrolle, Machbarkeit, sofortige Ergebnisse? Willst du Gott oder willst du nur das, was Gott dir geben kann? Viele unserer Mitmenschen wenden sich von Gott ab, weil sie das Leid der Welt und die Güte Gottes nicht zusammenbringen können. Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann Leid in dieser Welt? Warum lässt Gott das zu? Sie erwarten von Gott, dass er ein Machtwort spricht, dass er das Leid beendet. Aber in Christus begegnet uns ein Gott, der mitleidet. Nicht ein Gott, der allen Bösen die Kehle durchschlitzt. Bist du bereit, diesem Jesus nachzufolgen, auch wenn er dich nicht dorthin führt, wo du hin willst? Jesus war nicht gekommen, um die Erwartungen einzelner Menschen zu erfüllen, sondern er ist gekommen, um einen Auftrag zu erfüllen. Der Auftrag, die ganze Welt mit Gott zu versöhnen. Schon früher mal wollten sie ihn zum König machen. Jesus hatte die 5000 gespeist. Und das war für sie eine großartige Gotteserfahrung. Sie haben Gott als einen Versorger erlebt. Und diese Versorgung ist durch Jesus zu ihnen gekommen. Und da haben sie gesagt, so einen König, den können wir gebrauchen. Einen, der dafür sorgt, dass wir morgen was zu essen haben und übermorgen auch wieder. So einen König, den brauchen wir. Doch als Jesus merkt, dass sie ihn zum König machen wollen, da entweicht er. Er geht auf einen einsamen Berg, um zu beten. Er lässt das nicht mit sich machen, weil er wusste, die Menschen würden ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Das ist nicht er, das ist nicht seins. Immer wieder verbietet Jesus Geheilten, über ihn zu sprechen. Wenn er sie heilt, sie erfahren Gott in Jesus Christus. Und dann sagt Jesus ihnen, sagt niemandem, was ihr hier erlebt habt, was ihr hier erfahren habt. Sagt niemandem, dass ich der Messias bin. Warum? Soll nicht alle Welt wissen, dass Jesus der Messias ist? Ist das nicht die frohe Botschaft, die jeder hören soll? Jesus merkt, hier besteht die Gefahr, dass der Hype um ihn größer wird als das Verstehen. Dass etwas von ihm, was schon auch er ist, er heilt Menschen, aber dass dieses Heilen so in den Vordergrund gerät, dass es gar nicht mehr um ihn und seine Botschaft geht. Dass man etwas von Jesus nimmt und es zu allem macht. Jesus möchte nicht den Hype. Jesus möchte, dass die Menschen verstehen, was seine Botschaft ist, dass die Menschen ihm vertrauen lernen. Und so schiebt Jesus den Palmsonntag strategisch bis ans Ende seines Dienstes hinaus. Jesus hätte diesen Palmsonntag viel früher haben können. Und er hätte auch sehr viele Wege gefunden, das Kreuz zu vermeiden. Aber er geht diesen Weg, er schiebt den Palmsonntag hinaus, er möchte nicht gehypt werden, er möchte nicht gefeiert werden, er möchte, dass die Menschen ihn und seine Botschaft verstehen. Er möchte, dass die Menschen sich Gott zuwenden und ihm vertrauen. Und selbst am Palmsonntag, wo er jetzt kommt, selbst da bleibt Jesus seiner Botschaft treu. Er hätte sicher auch irgendwo ein Pferd finden können, aber er reitet nicht hoch zu Ross, sondern er reitet auf einem Eselfohlen. Kein Krieg, keine Gewalt, keine Armee. Seine Macht ist Liebe und seine Waffe ist die Gewaltlosigkeit. Jesus war klar, die Konsequenz seines Auftrages ist, dass man ihn umbringen würde. Im Garten Gethsemane ringt Jesus nochmal ein letztes Mal mit diesem Auftrag. Er ringt mit Gott und er betet, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch, lass an mir vorübergehen, dass sie mich umbringen, dass sie mich ermorden. Lass mich einen anderen Weg finden. Jesus ringt um einen Ausweg, aber es wird ihm mal wieder bewusst, nur im Tod kann er seine absolute Liebe gegenüber allen Menschen zur Geltung bringen. Nur im Tod kann er diesen Auftrag erfüllen, die Welt mit Gott zu versöhnen. Und so geht Jesus diesen Weg bis zum letzten Schritt. Er ergibt sich nicht dem Druck menschlicher Erwartungen. Die Menschen hätten ihn nicht umgebracht, wenn er ihre Erwartungen erfüllt wird. Aber er bleibt treu. Er bleibt sich selbst treu, er bleibt seinem Gott treu, er bleibt seinem Auftrag treu. Und er gibt alles, um der Welt zu zeigen, dass Gott alle Menschen annimmt. Und dass er ein Gott ist, der Macht anders definiert als Macht der Liebe und nicht der Gewalt. Liebe Gemeinde, so ist Gott. Seine Treue ist nicht von unserer Treue abhängig. Er steht zu seinen Versprechen, selbst wenn wir uns zurückziehen. Und so lesen wir im zweiten Timotheusbrief, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird er auch nicht zu uns halten. Und doch bleibt er treu. auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Die frohe Botschaft ist nicht, du kannst dein Leben ganz ohne Gott leben und am Ende wird Gott dich reich beschenken. Die frohe Botschaft ist, Gott wendet sich dir zu und er lädt dich ein. Und Gott wird auf jeden Fall treu sein, weil er sich selbst treu sein wird. Dass Gott treu ist, heißt nicht, dass Gott dich am Ende auf jeden Fall zu Vergebung und Liebe drängt, obwohl du das gar nicht willst. Dass er sich treu ist, heißt, dass er sich nicht verdreht, dass er sich nicht benutzen lässt, dass er immer der liebende und immer der gerechte Gott sein wird, dass er immer seine Versprechen einhält. Und dass du auch hoffen darfst, wenn es Momente in deinem Leben gibt, wo du nicht die Kraft hast, an ihm festzuhalten, dann wird er dich festhalten. Es ist etwas anderes, als wenn wir uns ganz bewusst von Gott abwenden und sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Dann drängt sich Gott dir nicht auf. Aber wenn du nicht die Kraft hast, ihn zu halten, wird er dich halten. Gott bleibt bei dir, auch wenn du zweifelst, auch wenn du ihn enttäuscht. Gott reitet weiter auf diesem Esel, auch wenn du ihn nur feierst, solange du etwas von ihm bekommst. Denn Gott führt seinen Auftrag zu Ende, er bleibt treu. Palmsonntag macht uns unsere Erwartungen bewusst, auch Erwartungen an Gott. Karfreitag zeigt, dass wir enttäuscht werden können, auch enttäuscht von Gott. Und das Kreuz zeigt uns, dass Gott treu bleibt. Und genau das verändert alles. Und zum Schluss möchte ich dich mit einer Frage herausfordern. Was würdest du Gott, was würdest du Jesus heute hinlegen? Sicher keine Palmzweige, keine Kleider, aber vielleicht deinen Stolz, deine Angst, deinen Zweifel? Leg es ihm hin. Nicht, weil du etwas von ihm willst, sondern weil du ihm vertraust. Amen. Lasst uns beten. Jesus, du bist unser Gott und wir feiern dich dafür, dass du treu bist. Wir sehen auch, dass Menschen dich mit ihren Erwartungen immer wieder manipulieren wollten, dich gebrauchen wollten für ihre Zwecke. Und wir gestehen uns ein, dass auch wir solche Menschen sind, dass auch wir mit unseren Erwartungen zu dir kommen und wir denken, du musst doch, dass wir uns im Stich gelassen fühlen, wenn du du selbst bist und wenn du deinen Weg mit uns gehst, dass wir manchmal stehen bleiben und den Weg nicht mit dir mitgehen. Danke, dass wir die Erfahrung machen dürfen, dass du dann trotzdem da bist, dass du nicht weggehst von uns, dass du bei uns bleibst und dass du geduldig dich auf uns einlässt und uns einlädst, dir zu vertrauen, deinen Weg zu gehen. Und so bitte ich dich für uns alle, dass du uns aufrichtest, dass du uns neuen Mut schenkst, mit dir zu gehen, dass du uns ausrichtest und zeigst, wo wir auf eigenen Wegen unterwegs sind und zu dir zurückkommen dürfen. Und dass du uns neu Mut machst, dass wir zusammen mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.